logisch, was ich da kreiert habe. Also werde ich ein paar Folien überspringen, darüber bitte nicht irritiert sein, sondern öffnet eure Herzen. Diese Türen sollen wir öffnen, die Gemeindetüren sollen wir am Ende schließen. Alles kann sich ändern in einem Augenblick. Besonders dann, wenn Jesus Christus sich mit einmischt. Er also uns persönlich begegnet. Wenn die Apostelgeschichte nicht nur gelesen wird, sondern wir sie tatsächlich real erleben, diese Art von Geistesführung, hat das eine ganz andere Qualität. Auch in der Gemeindeleitungsklausur war das ein Gedanke. Es ist ein Unterschied, ob ich von der Auferstehung lese oder ob der Auferstandene mir persönlich begegnet. Da liegen Welten dazwischen. Das eine ist die Theorie, das andere ist das Wissen und die Erfahrung, Jesus lebt. Nur drei Worte aus seinem Mund und eine Welt steht Kopf. Da schlendert er auf ein paar Fischer zu. Sie sitzen an ihren Netzen, schwitzen von ihrer Arbeit. Und dann lädt er sie ein mit diesen drei Worten: Folge mir nach. Da gibt es einen Steuereintreiber. Er hockt an seinem Tisch und traut sich gar nicht richtig aufzuschauen. Er, mit dem niemand etwas zu tun haben wollte. Und dann kommt dieser Jesus Christus auf ihn zu, schaut ihn an und spricht diese drei Worte: Folge mir nach. Und alles wurde anders, weil jetzt das Leben anfängt. Nur drei Worte. Mit diesem Start gründete Jesus dann keine Partei. Er entwarf auch nicht irgendwelche Ordnungen und Satzungen, sondern er rechnete damit: Folgt mir nach. Kommt, ich meine es wörtlich. Er lädt uns ein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er lädt uns ein, dass wir an seinem Leben Anteil haben. Er lädt uns ein, mit uns zu sein und wir dürfen mit ihm sein. Bleibt in mir und ich bleib in euch. Und was wird das Ergebnis sein? Wir werden Frucht bringen. Folge mir nach. Jakobus, Petrus, Johannes, Matthäus. Sie ließen von jetzt auf gleich alles stehen, standen auf und gingen mit Jesus mit. Was für eine Herausforderung. Und vielleicht erahnen wir ein bisschen davon, wenn wir das hören, was das heute für uns bedeutet, wenn Jesus uns diese Worte sagt: Folge mir nach. Werden wir den Mut haben, wie diese Jünger, aufzustehen, alles andere liegen zu lassen, die ganze Planung der Woche, um zu sagen, jetzt ist etwas anderes dran? Eins wird klar, die Jünger haben sich darauf eingelassen, es begann so eine Art Dauerparty, so nenne ich es mal. Tote wurden auferweckt und tanzten. Taube hörten den Rhythmus von Musik. Blinde sahen Farben und Formen. Menschen, die von der organisierten Religion ausgeschlossen waren, wurden jetzt mit eingebunden. Wasser verwandelte sich in Wein. Und die Damen der Nacht wurden zu Ehrengästen am Tisch der Gerechtigkeit. Und das alles wegen dieser drei Worte: Folge mir nach. Und gefühlte 30 Sekunden nach dieser Begegnung mit Jesus war alles anders geworden. An Normalität, also das, was mir vertraut war und ich kannte, war in diesem Moment nicht mehr vorhanden. Drei Worte und der Kampf ums Überleben, der uns immer wieder so müde macht, war zum Leben selbst geworden. Erfülltes Leben, blühendes Leben, lohnendes Leben. Oder mit einem anderen Bild verglichen, die Dunkelheit wich dem plötzlichen Kommen des Lichtes. Es war so ein Wort, das wir von Gott empfangen haben. Die Dunkelheit mit einer verschlossenen Tür. Und wir gehen auf sie zu und auf einmal öffnet sie sich und wir sehen das Licht. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Siehe, ich mache alles neu. Das beginnt dort, wo Jesus Christus uns persönlich begegnet. Und heute können wir nach dem Gottesdienst, wir haben ja Zeit, uns Geschichten davon erzählen, wo und wie Jesus in unser Leben hineingetreten ist und wir den Mut hatten, uns darauf einzulassen und was sich verändert hat. Wie sehr das unser Leben aufgewertet hat. Drei andere Worte habe ich hier auf der Folie präsentiert. Den letzten Sonntag haben wir über das Dienen nachgedacht. Sei ein Butler, sei ein Diener. Jesus Christus war darin Vorbild. Er ist nicht gekommen zu herrschen, zu richten, zu verurteilen, sondern er hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ich bin bereit, wie so eine Rose zu werden, die auf dem Boden zertrampelt wird. Und ich denke dabei an dich. Deswegen bin ich bereit, dir zu dienen. Und ich höre da nicht mit auf. Und heute kommen wir zu einem zweiten Begriff, der auch mit D anfängt und der ganz eng damit verbunden ist, nämlich die Demut. Das ist eine Charaktereigenschaft, die zutiefst zu Jesus Christus gehört. Aber es ist nicht nur die Demut, sondern es ist die Kombination von Demut und Vollmacht. Darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam nachdenken. Die Vielfalt im Reich Gottes, um daran überhaupt Anteil zu haben, muss ich bereit sein zu dienen. Und ich benötige die Charaktereigenschaft der Demut. Und ich kann sie lernen, sagt Jesus Christus. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann überträgt und schenkt er uns Vollmacht. Aber starten wir zuerst einmal mit dem Begriff Demut. Kaum spreche ich dieses Wort aus, würde ich mich nicht wundern, dass der eine oder andere schon ein schlechtes Gewissen hat. Wer ist von uns schon demütig genug? Würde ich das behaupten, ich wäre es, wäre ich schon wieder stolz. So denken wir. Demut ist oft in unserem Kontext, also in der deutschen Kultur, mit Wörtern verbunden wie unterwürfig sein, sich selbst aufgeben. Oder auch ständig von sich ganz gering zu denken. Das wird oft mit diesem Begriff Demut verbunden. Und ich glaube, das ist eines der Gründe, warum uns dieser Begriff nicht gefällt. Warum er für uns nicht Evangelium bedeutet. Wieso, habe ich mich gefragt, ist das denn so kompliziert mit der Demut? Und ich habe mir eine Antwort bereitgelegt. Vielleicht liegt es daran, dass der Stolz das Wesen der Sünde ist. Und Stolz leistet der Demut Widerstand. Beziehungsweise genauer zitiert 1. Petrus 5, Vers 5, Gott selbst widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen, den schenkt er Gnade. Also willst du Gott zum Feind haben, dann lass in deinem Herzen viel Stolz zu. Gott wird dir Widerstand leisten. Und versteht ihr jetzt meine These, herausfordernde These, wenn ich sage, wir können keinen Anteil am Reich Gottes haben, wenn wir nicht demütig sind. Weil das ist ein Widerspruch, weil Gott wird uns Widerstand leisten. Er wird uns nicht segnen, er wird uns nicht erheben. Deswegen ist dieses Thema Demut ein wichtiges Thema. Aber ich merke auch, wie schnell das geht und wie schwierig das ist. Demut sein heißt, ich freue mich nicht über das Missgeschick des anderen. Ich klopfe auch nicht mir auf die Schulter, weil ich innerlich denke, ach, ich kriege das ja alles ganz gut hin oder besser hin und kann es leichter erledigen als viele andere. Da gibt es so eine kleine Geschichte, die Jesus mal erzählt, wo jemand in der ersten Reihe sitzt, das waren die vornehmen Plätze, die Sonderplätze, und sich denkt, danke, dass ich nicht so bin wie der da ganz hinten auf der Büßerbank. Also das gilt nicht für unseren Raum hier. Aber ihr versteht es. Jesus sagt, der in der ersten Reihe, der hat nichts empfangen von Gott. Aber der in der letzten Reihe, der sagt, sei mir Sünder gnädig, der sich gedemütigt hat, der wusste, es ist stolz in meinem Herzen, aber sei mir gnädig, der ging gerechtfertigt nach Hause. Gerechtfertigt nach Hause. Der hat von Gott Segen bekommen. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, also ich will euch gutes Leben schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es gibt von Jesus Christus ein Gebot. Es ist deswegen ein christliches Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und damit es euch gelingt, lernt von mir. Also Demut ist etwas, ist eine Charaktereigenschaft, die ich aber von Jesus Christus lernen kann. Wie kann ich es lernen? Indem ich mir Jesus Christus als Vorbild nehme. Indem ich schaue, wie hat er diese Demut in seinem Alter praktiziert? Und eine Sache ist, er war bereit, die Füße seiner Jünger zu waschen. Er hat einen Impuls bekommen. Also gesehen hat es jeder, wer wäscht denn hier jetzt die Füße, wo sind die Diener, die das machen? Aber Jesus hat den Impuls bekommen, mach du es. Und er hat auf dieses Reden Gottes gehört, sich die Schürze umgebunden, das Handtuch genommen und die Füße gewaschen. Und das war Dienst in Demut. Petrus sagte, nee, ich nicht. Das war nicht demütig. Und Jesus sagte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil mit mir gemeinsam. Wenn wir uns von Jesus Christus nicht dienen lassen, haben wir nichts mit ihm gemeinsam. Und Petrus wieder in seiner Naivität, dann auch meinen ganzen Körper. Und ich sage, nein. Du bist schon rein, um meiner Worte willen. Aber die Füße, sie müssen immer wieder gereinigt werden. Also ich lerne von Jesus Christus, wie er Demut gelebt hat. Und ich sehe es, es ist in seiner dienenden Haltung. Es ist, dass er sich immer Zeit nimmt. Wenn Menschen zu ihm kamen mit einer bestimmten Not, er war bereit, alles stehen und liegen zu lassen, hat sich dieser einen Person zugewendet. Und wenn es eine Frau war, die ihn von hinten berührt hat und ein hoher Vorsteher ihn mit einer dringlichen Bitte genötigt hat, mit ihm zu kommen, ist er stehen geblieben auf diesem Unterwegssein, um dieser einen Frau das Recht und Ansehen und Würde zu geben. Wer hat mich angefasst? Es ist Kraft von mir ausgegangen. Und dann durfte er ihr ein Segnungs- und Sendungswort mitschicken. Er hat sie bevollmächtigt, dass sie wieder in der Gemeinschaft Gottes ist. Warum? Er war bereit, stehen zu bleiben und den Plan zu ändern. Warum? Weil er Gott gehört hat. Und das ist etwas, was Jesus Christus immer wieder mal formuliert hat mit unterschiedlichen Worten. Ich kann und will von mir aus nichts tun, was Gott mir der Vater nicht sagt oder zeigt. Das bedeutet, er hat manchmal ein Reden Gottes gehört und er hat es manchmal gesehen, was er zu tun hat. Und er war immer bereit, in diesem Moment zu dienen und hat sich nicht in den Mittelpunkt gestellt, sondern den Menschen, den er gedient hat. Und dann merken wir, oder ich lerne daraus, das hat Jesus Christus nicht mit Zwang gemacht. Das hat er nicht gemacht, weil er der Sohn Gottes ist und das machen musste. Er hat es gemacht, weil er liebte. Und Liebe ist ein freies Herz. Es ist das freie Herz, für den anderen da zu sein. Weil die Liebe freut sich daran, wenn der andere groß herauskommt und ich einen Anteil daran haben durfte. Sei ein Diener, bemühe dich aber nicht, demütig zu leben, sondern bemühe dich darin, ganz viel mit Christus verbunden zu sein, damit er dich prägt mit seiner Demut, sodass diese Frucht zu deinem Charakter mitgehört. Aber kaum spreche ich das aus, Demut lernen, kommt schon wieder ein neuer Gedanke in mir hoch. Ich möchte gerne bescheiden sein, aber dann merke ich, auch in mir sind sehr viele Ansprüche. Ansprüche an mich selbst und Ansprüche von anderen, die sie mir stellen. Und diese Ansprüche ist ein hohes Level und sie setzen mich unter Druck. Ich möchte gerne demütig sein, aber dann stelle ich bei mir fest, ich bin nicht demütig, ich bin manchmal nur schüchtern. Also ich tue etwas von Gott nicht und weil ich das so klar nicht sagen möchte, ich bin ungehorsam, das wäre die ehrliche Antwort, schweige ich, weil ich mich nicht traue, ehrlich zu sein. Also brauche ich und benötige ich ein freies Herz, ein befreites Herz. Und das nenne ich die Vollmacht. Wenn Gott mich bevollmächtigt, du darfst mir nachfolgen, ich will dich bei mir haben und ich werde dich ausstatten mit dem, was du brauchst. Und wenn Gott dir durch seinen Heiligen Geist sagt, geh dahin, dann darfst du wissen, du hast alles für diese Person zur Verfügung, um sie zu segnen. Dann ist es das Leben und das Prägenlassen von Demut. Ich lasse es zu. Ich lasse mich gebrauchen. Ich weiß zwar noch nicht, wie und was ich sagen werde, aber ich weiß, Gott ist mit mir. Genau das hat Jesus Christus gelebt. So hat er gelebt. Und es heißt sogar, es ging so weit, dass er an dieser Demut etwas selber lernen musste. Nämlich, dass es Gottes Absicht ist, dass er zu leiden hat. Und dass dieser Weg am Kreuz für ihn nicht vorbeigeht. Es war ein Ringkampf, ein Kämpfen für ihn, dass er wieder frei wird, um sagen zu können, es war nicht leicht für ihn, dass Jesus sagen konnte, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Stolz, Neid und Eifersucht, das sind drei Rubriken, die uns dem im Weg stehen. Es ist das, was uns viel mehr prägt als die Demut und das Dienen Jesu Christi. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig, aber wir lieben und leben in einer Leistungsgesellschaft und die Leistungsgesellschaft heißt immer oft, dass wir einander vergleichen. Und mit dem Vergleich kommt immer so etwas rein, so ein Geschmäckle, da bin ich aber besser und da bin ich leider schlechter. Aber da, wo ich das Empfinden habe, ich bin besser, kommt immer so ein bisschen der Stolz hoch. Und da, wo ich denke, ich kriege es nicht so gut hin, kommt der Neid und die Eifersucht. Ich möchte genauso sein wie der. Und ich möchte genauso predigen können. Ich möchte genauso mutig sein wie der Simon. Und ich möchte mich auch so von Gott gebrauchen lassen, wie XY. Und schon fange ich an zu vergleichen. Und ich werde neidisch und eifersüchtig. Und das, was Gott uns heute sagen möchte, ist das Einzige, lerne von Jesus. Und Jesus hat sich nicht verglichen mit anderen Menschen. Er war auch nicht dazu bereit, immer auf seine Eltern zu hören. Er hat sich nicht immer Zeit genommen für seine Familie, weil er sagt, ich habe einen anderen Auftrag. Das fällt mir zwar auch nicht leicht, aber meine Absicht ist es, dass ich Gott dienen will. Wer sein Leben verliert, so heißt es ja, wer sein Leben nicht verliert, kann nicht im Grunde das Leben gewinnen. Oder? Wir müssen bereit sein, unser Leben zu verlieren. Und wir verbinden diesen Satz oft mit, dass ich mich komplett selbst aufzugeben habe. Aber ich glaube, dass Jesus damit meint, wer sein Leben verliert, entscheidet sich dafür, sich komplett Gott hinzugeben. Es geht nicht um Selbstaufgabe, sondern es geht um absolute Hingabe. Und das ist ein Riesenunterschied. Ich stelle mich Gott zur Verfügung und ich halte nicht an meinen Tagesplan feste. Ich habe einen Tagesplan, ich habe einen Wochenplan. Stille Tage stehen vor mir, aber ich halte nicht zwanghaft daran feste, was in diesen Tagen zu passieren hat. Sondern ich öffne mich und sage, Herr, das ist deine Zeit, das ist unsere Zeit, die wir miteinander verbringen. Jesus Christus will uns ermutigen und er zeigt uns, dass es ein großartiger Wert ist, diese Eigenschaft der Demut in unserem Innersten zu integrieren, dass wir diesen Charakter tatsächlich wollen und ihn nicht als negativ sehen. Nehmen wir mal einige Beispiele. Paulus zum Beispiel war ein sehr kämpferischer Mensch. Aber er lernte Demut. Tag und Nacht habe ich unter Tränen immer wieder Zeit für euch genommen. Das ist Demut. Er hätte auch als Apostel immer wieder auftreten können, sagen, ich ziehe meine Apostelkarte. Das wäre nicht demütig gewesen. Aber er hat sich vieles gefallen lassen von Christen, weil er sagte, es geht nicht um mich, es geht um Jesus Christus. Petrus. Petrus ist auch so eine Persönlichkeit mit einem starken Selbstbewusstsein, einem starken Sendungsauftrag und mit einem schnellen Mundwerk. Er übernahm viel Verantwortung, aber in seinem Herzen hat Gott Demut geformt. Weide meine Schafe. Nachdem er ihn dreimal verraten hatte, da hat Petrus es gelernt. Auch in meiner Schwachheit kommt Gottes Kraft zum Ausdruck. Auch in meinem Versagen ist es nicht, dass jetzt ist die Tür für immer geschlossen, sondern da ist der gute Hirte, der mir die Tür öffnet. Da ist die Tür des Lebens und er bevollmächtigt mich neu für sein Reich, für ihn selber etwas Gutes zu bewirken. Wie, so habe ich mich gefragt, kann ich das wahrnehmen, ob ich ein demütiges Herz habe? Das eine ist, Demut schenkt mir Freude an den Gaben der anderen. Also nicht an den Gaben, die ich habe. Demut gibt mir den Blick, sagt, Mensch, ich freue mich so sehr, wie viel Potenzial da ist und wie viel Dienstbereitschaft da ist. Ich freue mich darüber, dass ich hier nicht alles selber machen muss, sondern dass da welche sind, die sehen und die hören und sich von Gott gebrauchen lassen. Das andere ist, es ist ein starker Friede in mir und Friede ist immer auch von der Emotion her, ich habe eine ganz große Zufriedenheit in mir, weil ich ja eben nicht selber kämpfen muss. Ich muss nicht jetzt alles dran setzen, um demütig zu werden. Ich lasse mich prägen. Ich stelle mich einfach zur Verfügung und das schafft eine Zufriedenheit in mir. Die Zufriedenheit, die sich auch darin zeigt, ich sehe und merke es, wie ich zum Segen für andere werde und wie Gott mich gebraucht, auf seine Art und Weise. Aber ich habe eben keine Hintergedanken. Ich möchte durch meinen Dienst niemanden manipulieren und ich habe auch nicht die Absicht, selber groß dabei herauszukommen. Ich möchte dadurch nicht wertgeschätzt und gesehen werden, sondern ich mache den anderen groß und wertschätze ihn. Und schenke ihm meine Achtsamkeit und höre ihm gut zu. Das Kennzeichen von Stolz, das ist also das Gegenteilpaar. Wie kann ich wissen, ob ich ein Herz voller Demut habe oder ob ich doch Stolz das Sagen habe? Eine mögliche Frage ist, was macht mich warum wütend? Warum ärgere ich mich über bestimmte Menschen? Was ist der Anlass? Die Antworten geben mir eine Antwort darauf, ob ich mehr vom Stolz geprägt bin und mich übergangen fühle oder ob ich einfach sage, Herr, nee, ich merke, ich habe eine Zufriedenheit, eine Freude in mir, ein Erfülltsein in mir. Also immer dann, wenn wir nicht über Ungerechtigkeit wütend werden, sondern über Menschen, sollte ich Achtsamkeit mir gegenüber leben und sagen, was passiert da gerade mit mir? Wieso kann dieser Ärger über Menschen, über ihre Andersartigkeit oder über ihre Art und Weise, wie sie reden oder leben, so viel Ärger in mir auslösen? In der Regel ist es der Stolz, der sich da meldet. Ich möchte an dieser Stelle einfach kurz zusammenfassen. Mach keine weitere Folien, sonst irritiert das so. Demut gehört immer mit Dienen zusammen. Beides gehört zusammen. Demut ist im Grunde genommen der Mut, um zu dienen. So könnten wir das auch definieren. Demut ist der Mut, zu dienen. Es ist aber immer eine Freiheit und eine Freiwilligkeit. Mit einem verletzten, enttäuschten Herzen werde ich nicht bereit sein zu dienen. Es geht nicht, das ist ein Widerspruch. Ich brauche also ein freies, ein geheiltes Herz, damit dann diese Demut in diesen freien Raum reinkommen kann. Und wenn ich befreit bin, ist es ganz einfach zu dienen. Und es ist ganz einfach auch demütig zu sein, also sich über die anderen zu freuen, wie sie einen ergänzen, bereichern und selber wertschätzen und Gutes im Leben oder Segen im Leben in mir auch freisetzen. Freisetzen ist das andere. Das ist die Vollmacht. Wir brauchen eine Bevollmächtigung. Es gibt die Bevollmächtigung, dass Jesus sagt, also ich sende euch und deswegen gebe ich euch die Kraft. Ihr dürft Tote auferwecken, ihr dürft Kranke heilen und ihr bekommt Vollmacht, das Evangelium zu predigen. Aber hier spreche ich mal von dem Start der Vollmacht. Es ist die Bevollmächtigung, wir sagen auch manchmal Berufung dazu. Es ist also dieses Reden Gottes, dieses Begegnen mit dem Auferstandenen selbst, der sagt, Jörg, hier bin ich und ich will, dass du jetzt diese Person anrufst. Und dann bin ich bevollmächtigt. Und in diesem Moment hat Gott keine Alternative, weil er will mich gebrauchen. Und er wartet darauf, dass ich sage, ja, Herr. Und das ist wieder Ausdruck des befreiten Herzens, dass ich sagen kann, das tue ich jetzt, weil du bist mir wichtiger als meine Tagesordnung. Du bist mir wichtiger als das, was alles auf meinem Zettel steht. Ich möchte einfach das tun, was du willst. Wir haben also Demut und Vollmacht zusammen. Ein Hinweis darauf, wenn die Demut fehlt, was passiert mit der Vollmacht? Sie wird zu dem, was viele Menschen mit Vollmacht verbinden. Sie wird missbraucht. Und das ist oft das, was viele Menschen bei Vollmacht wahrnehmen. Sie sprechen dann immer, das ist ja nur Missbrauch, weil du jetzt mit einer Kraft, einer Autorität in dein Leben hineinsprichst. Ja, wenn die Liebe und die Demut fehlt, mache ich mit dieser Vollmacht einiges kaputt. Wir haben uns in der Klausur nochmal über die Geschichte von Elisa auch beschäftigt, nur mal kurz zitiert. Als er seine Vollmacht bekommen hatte, ist es für mich ein Missbrauch der Vollmacht gewesen, weil Kinder ihn gelästert haben, sich über ihn lustig gemacht haben. Da war er in seinem Stolz verletzt und er hat seine Vollmacht in Anspruch genommen und sie verflucht, sodass Bären kamen und diese 40 Kinder getötet haben. Grausige Geschichte. Wie gut, dass wir von Jesus Christus lernen. So etwas hat er nie gemacht. Er wird seine Vollmacht, er hat mir es gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden niemals missbrauchen. Er kann es nicht missbrauchen, weil die Liebe Gottes sein Herz erfüllt. Und weil er sich entschieden hat, uns zu dienen und weil er ein Herz voller Sanftmut und Demut hat. Aber wir sind noch so Menschen wie so ein Elisa. Das heißt, wir müssen es noch lernen, dass wir die Vollmacht nicht missbrauchen, sondern die Vollmacht in einer Art und Weise einsetzen, die Jesus Christus entspricht. Und wisst ihr, was entsteht? Es entsteht richtig gutes Leben. Und wir müssen nicht mehr über Dienen, Demut nachdenken, weil wir leben es einfach. Selbstverständlich, aus einem freien Herzen und befreiend für andere. Und damit segne Gott uns mit dieser Prägung. Amen. Ich hatte mir so ein, ich möchte nicht sagen Karnevalslied gewünscht, aber so ein bisschen von der Melodie ist es so, eine Kanone, keine Konfettikanone, sondern ein Kanon. Lobet den, das kriegt den Originaltext nicht hin. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn. Freut euch seiner. Und dann heißt es, und dienet ihm gern. Und dieses Lied ist mir in der Vorbereitung so eingefallen, weil es heißt, und dienet dem Herrn. Es ist ein dreistimmiger Kanon und ich bin mal gespannt, ob wir ihn mit unseren Gaben und Fähigkeiten einfach so spontan hinbekommen. Lobet und preiset ihr Völker den Herrn.